Electrify, der Podcast.
Mit Christian Frey in Stuttgart. Grüß dich, Christian.
Hallo, Jerome.
Und ich bin Jerome Brunel in Hopp am Neckar. Schön, dass ihr uns wieder runtergeladen habt. Wir haben eine neue Stimme hier. Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, zumindest was den Nachnamen betrifft, von Christian Jog, der leider aus persönlichen Gründen das Ganze beenden musste, hin zu Christian Frey, der aber auch in Stuttgart, also ich muss mir nur Frey als Nachnamen noch merken zusätzlich, das überfordert mich zwar knapp, aber das kriege ich dann doch irgendwie hin. Grüß dich, Christian.
Ja.
Wir kennen uns schon seit
vielen Jahren. Zur Not helfe ich dir ab und zu aus.
Danke.
Ja, wir kennen uns ebenfalls seit vielen Jahren. Genauso wie Christian Jog bin auch ich Mitglied im Vorstand von Electrify. Damit haben wir natürlich auch schon seit Jahren miteinander zu tun gehabt. Und ich denke, daher kam es auch, dass ein Christian jetzt den anderen ersetzt.
Nee, also wir kennen uns auch persönlich schon relativ lange. Ich glaube, wir haben irgendwann mal irgendwas getauscht miteinander, irgendwelche Ladesäulen gegen Auto oder ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da mal. Ich
ja. habe die ganze ja, Zeit überlegt, genau. Was war denn das? Du wolltest ein kleines Auto, einen kleinen Spielzeug-Tesla für deinen Sohnemann haben. Ich hatte eher Interesse an einer Ladesäule und wir haben einfach Kreuz getauscht.
Genau. Und da haben wir uns, glaube ich, auch das erste Mal tatsächlich persönlich gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist schon viele, viele Jahre her. Mein Sohn fährt inzwischen dieses Auto nicht mehr. Es steht aber noch im Wohnzimmer.
Okay.
Allerdings im Moment nicht betriebsbereit. Irgendwas funktioniert da nicht. Muss ich mal gucken und reparieren. Gut, Christian, wir wollen auch mal kurz über dich sprechen, damit die Leute wissen, mit wem sie es da zu tun haben und warum er jetzt ausgerechnet sich hier mit Elektromobilität beschäftigt. Du fährst schon seit vielen, vielen Jahren elektrisch. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, du hast mittlerweile schon dein zweites Tesla Model S. Warum hast du denn das erste verkauft? Das war jetzt auch kein schlechtes.
Das war kein schlechtes. Letztendlich ist Tesla selber dran schuld. Man hat mir als bestehendem Tesla-Kunden vor knapp 4 Jahren ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte. Und daraufhin war ich, sage ich mal, emotional gezwungen, zu einem sehr guten Preis mein altes Tesla Model S zu verkaufen und durch ein neues zu ersetzen.
Okay. Warum haben die mir nicht so ein Angebot gemacht? Die haben sich zum Beispiel gedacht, der hat eh kein Geld, sich ein neues zu kaufen, lassen wir mal, ne?
Würde ich mir mal Gedanken machen, warum.
Ja. Aber ich habe jetzt einen Vorteil dir gegenüber, wobei nicht unbedingt, aber ich habe den Vorteil zumindest, dass ich kostenlos laden kann bei Tesla. Das kannst du ja jetzt nicht mehr.
Das kann ich nicht. Dafür lade ich sowieso die meiste Zeit bei mir zu Hause. Insofern den wirklich finanziellen Vorteil, den ich beim ersten Model S aus dem kostenlosen Laden über die Supercharger hatte, er hat sich, sage ich mal, monetär für mich nicht wirklich rentiert in irgendeiner Art und Weise.
Was war denn der Grund für dich, warum du damals sehr früh umgestiegen bist von Benzin- oder Dieselmotoren auf einen Elektromotor im Auto? Das war ja derzeit, wo wir unser Auto gekauft haben, ja nun wirklich nicht üblich, dass man das gemacht hat. Was war für dich die Beweggründe? War es einfach, weil es ein sportliches Auto, ein schickes Auto ist oder steckte da mehr dahinter?
Anfänglich steckte erstmal nur deine erste Vermutung dahinter. Also letztendlich aus reiner Neugierde sich in ein entsprechendes Fahrzeug gesetzt, ausprobiert, wie ist das denn so? Und letztendlich muss ich gestehen, die Probefahrt bei Tesla, es waren die ersten 5 Sekunden, die ja mir enorm emotionale Schmerzen bereitet haben, weil ich ab der 5. Sekunde in dem Fahrzeug nur noch drüber nachgedacht habe, wie kannst du dir jetzt dieses Fahrzeug finanzieren?
Willkommen im Club. Aber es hat sich dann doch geändert ein bisschen, die Einstellung.
Definitiv. Also mit der Elektromobilität kam natürlich dann auch die Einstellung, generell mal viele Sachen im Leben zu hinterfragen. Wie wir auch im Vorfeld drüber gesprochen haben, bin auch ich früher privat durch die Lüfte geflogen. Auch zu dem Thema hat sich natürlich dann die Einstellung drastisch geändert mit, es macht eigentlich keinen Sinn für ein bisschen Spaß, so unendlich viel Sprit zu verballern. Und ja, letztendlich hat das Model S oder die Elektromobilität schon dazu geführt, auch die komplette Abhängigkeit von Ressourcen mal zu hinterfragen und zu überlegen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt.
Und du bist den Schritt relativ weit gegangen. Das heißt, du hast PV-Anlage aufs Dach gemacht. Du lädst dein Auto über diese PV-Anlage. Wie sind da deine Bilanz jedes Jahr? Also meine PV-Anlage macht tatsächlich ungefähr 7 Megawattstunden pro Jahr. Ich habe jetzt mal in meiner App geguckt. Ich verbrauche mit meinem Tesla im Jahr aber knapp 9 Megawattstunden. Also ich könnte es nicht komplett abdecken. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist es so, dass ich letztendlich die Menge an Energie, die ich im Sommer ins Netz einspeise, entspricht auch ziemlich genau der Energie, die ich im Winter aus dem Netz beziehe. Also letztendlich, sage ich mal, was den Verbrauch und die Erzeugung angeht, bin ich so ungefähr bei Net Zero. Wenn man das Ganze, sage ich mal, jetzt auf einen CO2-Fußabdruck umrechnen wollte, dann, sage ich mal, hat man natürlich auf jeden Fall keinen Nuller-Abdruck, weil ich sag mal natürlich auch der erzeugte Strom über die PV-Anlage muss natürlich mit gewissen Emissionen berechnet werden, weil natürlich auch die Anlage in der Herstellung und im Betrieb und sowas, ja vor allem in der Herstellung halt gewisse Emissionen verursacht hat, aber letztendlich sieht das alles eigentlich relativ gut aus. Also insofern, ich bin von März bis September eigentlich voll autark mit der Anlage, das heißt, da habe ich wirklich so gar keinen Netzbezug und ja, für mich hat es sich gelohnt, muss ich sagen.
Du hast ja damals sehr früh angefangen mit der Elektromobilität. Welches Jahr war das, als du deinen ersten Tesla gekauft hast?
Das ist ziemlich genau jetzt 6 Jahre her, insofern 2017. 2017. Beziehungsweise bestellt habe ich ihn 2016.
Also genau wie ich. Exakt genau wie ich. Ich habe meinen damals im März bekommen. Wann war es bei dir? Weißt du das überhaupt noch?
Ich kann dir gar nicht genau sagen, wann ich den gekriegt habe. Nee, doch, habe ihn bekommen. Das war September, aber das müsste dann eigentlich ja sogar 2016 gewesen sein.
September 2016?
Ja.
Ah, okay.
Das müsste 2016 gewesen sein. Also es war auf jeden Fall so, dass ich noch die erste Variante bestellt hatte und ich einer der ganz wenigen waren, die dann sozusagen das erste Facelift bekommen hatten, was aber noch mit AP1 ausgestattet war.
Ah, okay. Gut. Wie haben denn deine Familie darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt gern elektrisch fahren?
Bezüglich des Preises natürlich erstmal, du hast sie nicht mehr alle, klar. Ich meine, das Fahrzeug ist jetzt nicht gerade eins der günstigsten, wobei auf der anderen Seite, seit ich jetzt elektrisch fahre, bin ich auch ausschließlich nur noch elektrisch in Urlaub gefahren, egal ob das jetzt Italien, Kroatien, Dänemark oder sonst irgendwas war. Und wir hatten schon immer seit vielen, vielen Jahren 2 Hunde, die auch natürlich dann irgendwo mit in Urlaub wollten. Und insofern war es, sage ich mal, vor 6 Jahren verdammt schwierig, irgendein Fahrzeug zu finden, das einen elektrisch von A nach B fährt, das 2 erwachsene Personen, 2 Hunde plus einen ordentlichen Batzen an Gepäck transportieren kann und mit dem ich unterwegs völlig stressfrei laden kann.
Und das Umfeld, haben die dich auch für verrückt erklärt, dass du elektrisch fährst? Wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2016, 2017 oder waren die eher neugierig?
Sowohl als auch. Es gab ein paar, die mich die ganze Zeit versucht haben, davon abzubringen, mit den gängigsten Vorurteilen, der Akku hält ja sowieso nur 3 Jahre und außerdem ist das ja alles viel zu gefährlich und was weiß ich nicht alles. Aber es gab auch durchaus sehr neugierige und Interessierte im Bekanntenkreis, die einfach auch das Konzept einfach sehr spannend und neu fanden, dass man eben die große Mittelkonsole hatte, dass unheimlich viel auf Touch war, dass man eine wahnsinnige Leistungsentfaltung hatte, die man natürlich im normalen Leben so gut wie nie braucht, die trotzdem ab und zu einfach mal Spaß macht. Und ich würde sagen, es war sehr gemischt.
Ich frage dich das deswegen alles, weil es gibt ja im Moment ganz, ganz viele Menschen, die sich überlegen, möchte ich mir ein Elektroauto kaufen oder nicht? Und ich weiß nicht, wie du das empfindest. Ich hatte ja eigentlich so bis vor, ich sag mal so 3, 4, 5 Monaten gedacht, okay, der Drops ist gelutscht. Man muss eigentlich gar nicht mehr groß darüber sprechen. Das kommt jetzt einfach von alleine. Die Produzenten stellen um auf Elektromobilität. So in den letzten Monaten finde ich, weiß nicht, wie du das miterlebt hast, dass der Wind gegen die Elektromobilität wieder zugenommen hat. Also, dass man wieder mehr Gegenwind hat, dass immer mehr Leute sagen, nee, das ist nicht die Zukunft. Hast du das auch so erlebt?
Jetzt nicht unbedingt im direkten Umkreis, aber ich sag mal, wenn man gewisse Medien, auch soziale Netzwerke und sonstiges verfolgt, sieht man schon, dass einfach immer noch vermutlich auch von der fossilen Lobby wahnsinnig viel Falschinformationen in irgendeiner Form gestreut werden, beziehungsweise wir natürlich auch immer noch Leute haben, die meinen, dass E-Fuels die Lösung aller Probleme für immer und überall sind, die nur leider vermutlich in Mathematik und Physik in ihren Schulzeiten eher mit Kreideholen oder sonstigen Sachen beschäftigt waren. Denn wenn sie einmal das Ganze durchrechnen würden, würden sie ziemlich schnell zu dem Schluss kommen, dass E-Fuels eventuell einen Uraltbestand decken kann, aber garantiert nichts für Neufahrzeuge in irgendeiner Form sind.
Nee, ich kriege das halt auch mit in den Medien, was ich manchmal wirklich traurig finde, dass man dann immer wieder Reportagen oftmals in den dritten Fernsehprogrammen sieht, wo man sich wirklich nur noch an den Kopf fasst, was die sich dabei dachten. Also ich erinnere mich jetzt gerade an ein aktuelles Beispiel, wo also ein Reporter im Auto sitzt und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wo die Ladesäule ist, da gibt es überhaupt keine Schilder. Und man sieht im Hintergrund das Schild, auf dem draufsteht, hier Elektroladesäule. Ja, die Beschilderung kann man verbessern, gar keine Frage. Aber man fasst sich wirklich an den Kopf oder er fährt an eine Ladesäule, die in der App schon als defekt angezeigt wird. Er fährt trotzdem hin und wundert sich dann, dass sie defekt ist. Es ist manchmal zum Schreien. Und dann liest du dann eben in Facebook oder in Twitter oder sonst wo Kommentare, wo du wirklich denkst, was soll das? Also warum macht ihr das? Aber es ist halt einfach so. Auto ist halt doch ein sehr, sehr emotionales Thema. Es muss brummen, es muss vibrieren und keine Ahnung, es muss halt einfach so sein, wie es schon immer war. Und ja, ich verstehe es nicht.
Anscheinend ja.
Ja,
ja, aber wirklich nachvollziehen kann ich es auch nicht. Vor allem, wenn man dann Reportagen sieht, in dem, sage ich mal, in einem EQS es nicht geschafft wird, eine 400-Kilometer-Strecke zurückzulegen und man meint, man wäre irgendwie fünfmal liegen geblieben und hätte 33 Stunden nachladen müssen, dann frage ich mich auch wirklich, wie dumm kann man sich anstellen? Aber da scheint auf der nach oben offenen Skala wirklich keine Grenze zu sein.
Ja, zumindest zur Zeit. Es ist irgendwie, und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch darüber sprechen und unsere Stimme erheben für die Elektromobilität, wobei wir ja nicht naiv sind und sagen, Elektromobilität löst alle Verkehrsprobleme. So sind wir ja gar nicht. Wir sagen einfach nur, es ist einfach besser für die Umwelt, als wenn ich mit dem Benziner oder mit dem Diesel durch die Gegend fahre. Und natürlich ist es immer noch besser, dann sich in den Zug zu setzen oder in sonstige öffentliche Verkehrsmittel und das Auto zu Hause stehen zu lassen. Oder wenn man in der Stadt wohnt, einfach gar kein Auto sich anzuschaffen, je nachdem. Und sich halt eins zu leihen, wenn man eins braucht zum Reisen zum Beispiel. Das ist natürlich noch besser. Ich kann jetzt natürlich fein reden. Ich wohne nicht in der Stadt. Ich wohne auf dem Land und deswegen muss ich einfach ein Auto haben, sonst schaffe ich das beruflich nicht. Aber in der Stadt kann man sich ja auch überlegen, ob ich überhaupt ein Auto brauche oder ob ich so ein großes Auto brauche.
Wir reden ja hier über Elektromobilität und nicht über Auto.
Also der Übergang von den Benzin- und Dieselmotoren auf die Elektromobilität scheint dann doch ein bisschen komplizierter zu werden. Was machst du eigentlich beruflich, wenn ich dich das mal fragen darf?
Beruflich war ich bis Februar 27,5 Jahre selbstständig in der IT-Branche. Seit März bin ich als Solution-Architekt in einem IT-Team bei einem großen Automobilhersteller hier im Land tätig.
Okay.
Ich sage jetzt mal nicht mehr dazu. Aber auf jeden Fall hat sich das Themengebiet, sag ich mal, in spannender Art und Weise deutlich verändert, aber auch wirklich zum Positiven hin. Also ich habe, sag ich mal, Verantwortungen und ich kann jetzt auch Wissen und Erfahrungen in Dinge einbringen, die mir vorher verwehrt waren, was wirklich auch sehr schön macht.
Gehst du da auch in Richtung Elektromobilität oder hast du damit dann gar nichts zu tun in deinem Job?
In dem Team habe ich mit der Elektromobilität an und für sich nichts zu tun, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, gewisse Teilprodukte auch nachhaltiger zu gestalten, sprich dem Hersteller auch auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ein wenig zu helfen und zu unterstützen.
Ein Hersteller von Autos, der nicht in Stuttgart sitzt, also quasi die Konkurrenz, sitzt aber in Berlin, in Grünheide, produziert dort viele, viele Autos, inzwischen mehr als 5000 pro Woche. Es geht natürlich um Tesla. Die haben ja eine etwas seltsame Preispolitik, finde ich, wenn man es so auf den ersten Blick anschaut. Also normalerweise ist es so, die Hersteller entwickeln ein neues Auto, bringen das auf den Markt, machen ein Preisschild dran und dann kriegt man vielleicht noch Rabatt beim Händler und das war's. Tesla macht das anders. Tesla verändert ständig die Preise, mal nach oben, mal nach unten. Und hat vor einiger Zeit die Preise deutlich gesenkt und jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesenkt. Und zwar für alle Modelle von Model SX bis hin zum Model 3, also auch das Model Y, die Preise gesenkt. Jetzt haben viele gesagt, das ist eine Schwäche von Tesla, die kriegen ihre Autos nicht mehr verkauft, deswegen müssen sie nach unten gehen mit dem Preis. Halte ich für ziemlichen Quatsch, diese Argumentation. Wie stehst du dazu?
Ich vermute mal, dass momentan einfach mehr Fahrzeuge gebaut werden, als irgendwo im Bestelllog drin sind, weil das weiß ich nicht. Dazu müsste man gucken, wie lang ist wirklich die Zeit von Bestellung bis Auslieferung. Auf der anderen Seite, jeder klassische Autohersteller macht genau das Gleiche, nur dass er eben nicht den Hauptpreis in irgendeiner Form anpasst und das Ganze kommuniziert, sondern da wird es, wie du schon gesagt hast, eben über die Rabatte der Händler geregelt. Aber letztendlich war das da auch schon immer gang und gäbe, dass wenn ein Modell durch ein neues ersetzt wird, weil es einen Facelift gibt, weil es irgendein Redesign Redesign gibt oder sonstiges, werden die Modelle davor meistens bei den Händlern mit unheimlichen Rabatten rausgehauen, um einfach die Altproduktion loszuwerden. Wir wissen beide, es steht ja ein Refresh vom Model 3 in gewisser Weise auch vor der Tür. Insofern, wer weiß, ob nicht da auch einfach ein gewisser Grund drin ist, jetzt die Altbestände und die Lagerbestände einfach loszuwerden, um relativ schnell mit dem neuen loszugehen. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, wenn man es sich leisten kann und einfach seinen Marktanteil erhöhen möchte, warum dann nicht auch darüber mal? Also ich sag mal, solange Tesla noch an den Fahrzeugen Gewinn macht und die nicht irgendwie subventioniert oder mit einer Nullmarge raushaut, ist ja eigentlich noch alles in Ordnung.
Wobei, du korrigierst mich bitte, wenn ich das falsch sehe, aber ich glaube, Tesla hat eine der größten Margen überhaupt im Automobilbereich.
Ja, ne? Absolut. Deswegen können die sich solche Preissenkungen ja auch problemlos leisten, ohne dass es ihnen wehtut.
Ja, richtig. Und ja, wenn sie viele Autos auf dem Hof haben, dann gehen die Preise halt runter. Und wenn sie wenig da haben, dann gehen sie halt wieder hoch. Und das muss man aber auch wissen. Ne? Es ist halt immer, wenn man bestellt hat und dann das Auto vor der Tür steht, dann hat man den Preis X bezahlt. Wenn am nächsten Tag der Preis um 10.000 Euro runtergeht, Pech gehabt. Ja, bei doppelter Hinsicht, weil man hat 10.000 Euro mehr ausgegeben und das Auto hat einfach mal auf einen Schlag 10.000 Euro an Wert auf dem Gebrauchtmarkt erstmal wieder verloren. Ne?
Letztendlich war ja auch das Glück, das ich bei meinem Fahrzeugwechsel hatte, weil ich sag mal, die Model S hatten ziemlich genau zu der Zeit eine Preisreduktion von ca. 50.000 Euro.
Ich erinnere mich, ja.
Und genau in den Zeitbereich bin ich damit dann auch rein. Natürlich hat mein aktuelles Modell damit auch weniger erwirtschaftet, aber ich sag mal, die Preisdifferenz von dem Verkauf, was ich erwirtschaftet habe, war trotzdem weniger als das, was der Neuwagen sozusagen in Preis reduziert wurde. Insofern war das für mich damals ein Mega-Deal.
Wie viele Kilometer hast du jetzt auf deinem Tesla?
Ui, wenig, 43.000.
Ja, das ist ja nichts. Der ist ja gerade mal eingefahren.
Der ist frisch, ja.
Gut, als wir uns unterhalten haben im Vorfeld dieses Podcasts, haben wir festgestellt, wir hatten früher, und du hast es ja schon angesprochen, mal ein gemeinsames Hobby. Wir hätten uns sogar darüber kennenlernen können, über dieses gemeinsame Hobby, aber wir waren an zwei verschiedenen Flugplätzen. Ich war auf der Hahnweide, Kirchheim Tech. Du warst in Herrenberg, also hier bei mir um die Ecke auf dem Flugplatz und hast dort das Fliegen gelernt. Wir haben beide einen Pilotenschein gemacht und wir haben beide aufgehört zu fliegen mittlerweile, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, wobei deine Gründe eigentlich die besseren Gründe sind. Du hast es vorhin ja schon angedeutet, diese Spritverbrennerei ist ja dann doch irgendwann auf den Senkel gegangen. Ne?
Ja, wobei ich sag mal, dein Grund, nicht verunglücken zu wollen und für dein Kind da zu sein, ist definitiv auch ein sehr valider Grund. Ja. Das sollte man nicht von der Hand weisen.
Das ist richtig, ja. Nee, also man muss dazu sagen, in meinem Umfeld sind tatsächlich mehrere Piloten tödlich verunglückt und dann kommt man doch ins Grübeln, ob das immer eine gute Idee ist und dann noch der Zeitaufwand, den man halt beim Fliegen hat, wenn man in einem Verein ist und sich nicht ein eigenes Flugzeug leisten kann, der ist dann halt doch gewaltig. Und all diese Gründe haben dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ist es genug geflogen, du hast dir deinen Lebenstraum erfüllt, du hast es gemacht, du hast schöne Flüge gehabt und die sind alle in der Erinnerung. Und in der Zukunft machen wir was anderes. Aber du hast aufgehört, weil du gesagt hast, nee, also Spritverbrennen ist keine gute Idee.
Definitiv ja. Also wenn die ganze Elektromobilität, vor allem im Bereich der Fliegerei, damals schon deutlich weiter gewesen wäre. Also ich sag mal, wenn wir den Stand, den wir heute haben, damals gehabt hätten und ich meinem Verein es hätte nahelegen können, dass man vielleicht zumindest mal das Flugzeug, was für Ausbildung und kürzere Strecken genutzt wird, auf Elektromobilität umzustellen, dann würde ich eventuell heute auch noch fliegen, aber zum einen muss ich sagen, war es die Spritverbrennerei, zum anderen war es der Lärm dieser furchtbar alten Motoren, die weder irgendwie vernünftig gedämmt waren noch sonst irgendwas. Also es war einfach die Emissionen an und für sich, egal ob jetzt Abgase oder Lärm, waren für mich einfach eine Sache, die mich unheimlich gestört haben daran. Und dann hatte ich natürlich auch, ähnlich wie du, einen heiden Respekt einfach auch vor dem Ganzen, weil wenn man in der Luft ist und man hat irgendein Problem, es ist halt einfach nicht wie beim Auto, ich fahre mal kurz rechts ran, mache einen Warnblinker an, steig aus und guck mir an, was Sache ist, sondern im dümmsten Fall ist dann halt doch deutlich mehr zu tun, weil runterkommen sie alle, die Frage ist halt nur wie, und dieses wie möchte man halt doch so gut wie es geht, irgendwie noch kontrollieren können.
Ja, und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ein Motorausfall beim Start. Mir ist das passiert, mehr oder weniger, und zweimal sogar. Da kommt man dann schon ins Grübeln, weil Das Schöne an der Fliegerei ist im Vergleich jetzt zum Motorradfahren, dass meistens, wenn was passiert, du selber schuld bist. Ne? Beim Motorrad wirst du halt umgefahren, Pech gehabt. Beim Flugzeug, gut, da gibt es auch Zusammenstöße, aber dann bin ich dann auch mit selbst verantwortlich für die ganze Geschichte. Aber wie gesagt, mir war das Risiko dann irgendwann tatsächlich ja nicht zu groß, aber es hat mich einfach ins Nachdenken gebracht und dann kamen noch die anderen Faktoren dazu. So, das ist aber gar nicht Thema, sondern Thema ist Elektrofliegerei. Und vor 3 Jahren habe ich schon mal mit Morell Westermann gesprochen hier in diesem Podcast. Morell kenne ich schon sehr, sehr lange. Er ist früher ein Model X gefahren, dann eine Zoe, wohnt mittlerweile in der Schweiz oder auch schon damals in der Schweiz. Und Morell fliegt weiterhin, im Gegensatz zu uns beiden fliegt er weiterhin und fliegt allerdings elektrisch. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, zumal ja jetzt am kommenden Wochenende die Aero stattfindet in Friedrichshafen und bei dieser Luftfahrtmesse, die übrigens eine der größten ist, glaube ich, in Europa. Bei dieser Luftfahrtmesse ist ein ganz wesentliches Thema eben das Fliegen mit Elektroflugzeugen. Und darüber habe ich mich mit Morell Westermann unterhalten. Hallo Morell Westermann, grüß dich.
Hallo Jerome, guten Tag.
Wir sprechen mal wieder miteinander über die Luftfahrt, denn du bist ja vom Tesla Model X umgestiegen sozusagen auf Flugzeug. Ich meine, warum auch nicht?
Auf Elektroflugzeuge, genau.
Auf Elektroflugzeuge und jetzt findet ja demnächst wieder die Aero in Friedrichshafen statt. Das ist die Messe für die Luftfahrt, eine der größten, wenn nicht die größte in Europa. Wann genau findet die statt?
Aero Friedrichshafen, 19. bis 22. April, das ist von unserem Aufzeichnungsdatum nächste Woche. Ich weiß nicht, wann du releast, aber 19. bis 22. April in Friedrichshafen.
Und ich meine, ich war schon öfter auf dieser Messe, allerdings in den letzten Jahren nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr fliege. Und dann das doch ein Stück weit weg ist. Wir haben vor 3 Jahren zuletzt miteinander gesprochen. Damals ging es um diesen Weltrekordflug, genau, der ja damals auch gelungen ist. Was hat sich denn seither getan? Lass uns darüber mal sprechen. Erste Frage, spielt eigentlich Wasserstoff irgendeine Rolle bisher in der Elektrofliegerei?
Also wenn das wirklich die erste Frage ist, dann ist es vielleicht schon die komplizierteste, aber wenn wir als finales Produkt, ne, Wasserstoff kann ja auch immer wieder so ein Zwischenprodukt sein, SAF, also Sustainable Aviation Fuel oder eben diese nachhaltigen Treibstoffe, Flüssigtreibstoffe sehen, dann twitter ich auch gerne und sage auch immer gerne in den Vorträgen, liebe Leute, lasst die nachhaltigen Treibstoffe bitte denen, die sie wirklich brauchen und das sind die Flugzeuge. Und ja, vielleicht 2, 3, 4, 5 Handvoll Porsches später dann nochmal, die 911er, die dann irgendwo auf der Nordschleife ihre Runden drehen, von mir aus auch noch. Aber für die Allgemeinheit werden wir am Boden sicher Elektromobilität sehen, batterieelektrische Mobilität sehen. Und in der Luftfahrt werden wir, je größer die Flugzeuge werden, desto mehr wird es die flüssigen Treibstoffe brauchen, weil die Energiedichte einfach im Moment nicht absehbar von den Batterien einzuholen ist.
Trotzdem, bei den kleinen Flugzeugen gibt es batterieelektrische Flugzeuge schon seit vielen Jahren. Du bist ja, genau, wie gesagt, vor 3 Jahren geflogen, da gab es ja diesen Weltrekord. Jetzt sind 3 Jahre rum.
Ja.
Was ist passiert in den 3 Jahren? Sind wir da ein Stück weitergekommen bei den kleinen Flugzeugen mit Batterie oder ist es irgendwie auf der Stelle getreten?
Ja, es ist wirklich gewaltig weitergekommen und deswegen freue ich mich auch, dass wir das mal wieder deiner Hörerschaft so präsentieren dürfen. Denn da hat sich einiges entwickelt und die meisten sehen das ja nicht. Ne? Flugzeuge sieht man noch viel weniger als Autos auf der Straße, sei denn man ist wirklich so im Thema drin wie wir beide. Aber die Elektromobilität in der Luftfahrt hat eine gewaltige Entwicklung die letzten Jahre hingelegt. 2020 sind wir mit der Pipistrel Velis Elektro von Schenes, also meinem Heimatflugplatz bei Zürich, bis nach Norderney geflogen. Da haben wir 3 Tage für gebraucht und irgendwie 11 Ladestopps und 3 Jahre später jetzt, im Mai oder Juni, wahrscheinlich wird es dann Juni, werde ich mit dem 2. zertifizierten Elektroflugzeug nach Norderney wieder fliegen, um den Tobi wieder zu besuchen. Das wird die Elektra Trainer Solar wahrscheinlich werden. Also Elektra Trainer heißt das Flugzeug und der Hersteller ist Elektra Solar. Ein bisschen misleading vom Namen her, weil sie haben halt früher mal Solarflugzeuge gebaut und so Forschungsflugzeuge. Jetzt haben sie ein Flugzeug gebaut, das heißt Elektra Trainer. Ist in Deutschland als UL zugelassen, Ultralight-Flugzeug zugelassen, bis 600 Kilo Abfluggewicht. Und hat so viele Batterien drin, dass man damit 2,5 Stunden fliegen kann. Und das ist, glaube ich, auch schon die wichtigste Message, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Vor 3 Jahren Pipistrel Velis Elektro, ehrliche 30 Minuten, 45 Minuten Reichweite. 3 Jahre später ein Flugzeug in der gleichen Gewichtskategorie, 2,5 Stunden Reichweite. Die Reichweite ist jetzt nicht nur über bessere Batterietechnik zustande gekommen, das hat sogar den kleineren Einfluss, sondern es ist ein etwas anderes Flugzeugkonzept, mehr Richtung Segelflugzeug, genau genommen einem Motorsegler eigentlich von der Konfiguration her und damit eben noch effizienter. Und damit sind wir bei den gleichen Themen wie mit den Autos. Wenn du die Energieeffizienz erhöhst, also weniger Luftwiderstand, weniger Rollwiderstand, weniger Gewicht und all diese Themen, alle diese Register ziehst, dann kannst du mit der vorhandenen Energiemenge eben weiter fahren oder fliegen. Und im Flugzeug ist das halt besonders krass vom Unterschied. Die Pipistrel Velis Elektro ist so ein klassisches Motorflugzeug, eben für die Ausbildung gebaut worden. Klassischer Hochdecker, sieht noch ein bisschen, klassisch wie Cessnas, die man ja vor seinem geistigen Auge vielleicht hat. Propeller vorne, dann normales Cockpit side by side und dann Hochdecker und hinten ein Leitwerk. Und die Elektra Trainer sieht eher aus wie so ein Segelflugzeug oder so ein sehr, sehr glatt gestreckter Motorsegler. Und da kann man mit einem sehr ähnlichen Antriebskonzept und doch ein bisschen mehr Batterien in Kilowattstunden tatsächlich diese 2,5 Stunden rausholen.
Das letzte Mal, als wir über das Thema gesprochen haben, da hast du mir erzählt und auch ziemlich gejammert und das auch zu Recht, dass wenn du in den Sinkflug gehst, dass du eben den Propeller nicht benutzen kannst, um zu rekuperieren, weil es einfach nicht erlaubt war. Genau. Ist es inzwischen erlaubt?
Du hast eine hervorragende Erinnerung. Respekt, Jerome. Da sieht man die Begeisterung auch fürs Fliegen, dass solche Details bei dir hängen bleiben. Ja, die Rekuperation ist tatsächlich noch immer ein offener Punkt in der Feature-Liste. Es ist jetzt und heute immer noch nicht implementiert. Und damit ist der Anflug mit einer Velis auch immer noch so, so mit einem flachen Winkel. Also eigentlich versaut man sich ein bisschen damit seine Anflugsprozeduren, weil man halt sehr, sehr vorsichtig mit Speed und Höhe kommen muss, damit man nicht zu weit kommt, weil das Flugzeug dann doch relativ weit gleitet. Nein, Brakes hat es immer noch nicht, keine aerodynamischen Brakes und auch keine Rekuperation in dem Sinne. Das hat die Elektra Trainer zum Beispiel anders gelöst, indem sie sehr krasse Flaps Winkel fahren kann, die dann praktisch in Brakes übergehen. Also die auch die kann übrigens im Moment noch nicht rekuperieren. Ziemlich sicher, bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, sie kann nicht rekuperieren im Moment.
Das ist bitter, weil du kennst es ja auch vom Autofahren, rekuperieren erweitert einfach ja, die Reichweite eines Fahrzeuges und das ist bei Flugzeugen natürlich genauso. Du hast gesagt 2,5 Stunden. Wenn ich irgendwo auf Strecke gehen möchte mit dem Flugzeug, muss ich ja auch immer eine halbe Stunde Reserve haben, wenn ich am Flugplatz ankomme. Das heißt, 2 Stunden tatsächliches Fliegen. Das reicht mir aber immer noch nicht so richtig.
Ja, das ist tatsächlich so. Also mehr wäre immer gut und das ist ja beim Auto auch so. Aber irgendwann hast du den Sweet Spot eigentlich erreicht, wo die Reichweite auch vom Auto zum Beispiel deine Routenplanung und auch deine biologische Endurance sozusagen dann irgendwann erreicht oder überschreitet und dann braucht man eigentlich nicht mehr Reichweite. Wenn man mal in die Flugbücher von den Flugplätzen schaut, wo diese Flugzeuge eingesetzt werden, dann ist die Pipistrel Velis zum Beispiel für die Anfängerschulung Pilot Ausbildung, die so 30, 45 Minuten Slots fliegen. Nach 45 Minuten ist so ein Anfängerpilot biologisch gar. Ne? Also dann kommt da nichts mehr an und da ist Koordination dann hin und Konzentration dann hin und dann ist auch ganz gut, dass man kurz Pause machen muss, Debriefing und Briefing. Aber ja, die ehrliche Antwort wäre, wenn man ein bisschen kürzer laden und ein bisschen länger fliegen könnte, dann wäre das auch für die Pilotenausbildung optimal. Aber man kann drumherum arbeiten, würde ich sagen. Mit der Elektra Trainer mit 2,5 Stunden würde ich sagen, sind wir schon so bei 80% aller Rundflüge, die so auf Flugplätzen stattfinden. Die meisten gehen ja Freizeitfliegen aus Spaß am Fliegen, am Genuss des Ausblicks der Welt von oben. Und diese Flüge sind üblicherweise nicht so wahnsinnig lange. Also mal eine Stunde, mal anderthalb, vielleicht sogar dann mal die 2 Stunden. Aber das könnte man also mit der Elektra Trainer dann jetzt und heute schon abbilden. Und damit würde ich sagen, ist sie tatsächlich so im Sweet Spot von dieser Rundfliegerei, privaten Rundfliegerei. Wenn man jetzt als Verkehrsmittel betrachtet, und das sind diese Kleinflugzeuge ja sowieso nicht, die können ja sowieso immer nur bei Sicht und gutem Wetter fliegen, also von daher Verkehrsmittel sind sie sowieso nicht. Zum A nach B fliegen hast du recht, da würde ich sagen, wären 3 Stunden oder 4 Stunden schöner. Viel mehr haben übrigens die normalen Verbrenner-Kleinflugzeuge auch nicht. Ne? Also zwischen 3 Stunden ziemlich sicher und 4 Stunden, wenn man vorsichtig fliegt, dann wird es dann auch dünn bei denen. Und ganz ehrlich, wenn man 4 Stunden in der Kiste gesessen hat, dann will man eigentlich auch ein bisschen Pause. Also da bin ich, würde ich sagen, bei 80% aller Einsatzbereiche von so Kleinflugzeugen sind wir bei 2 Stunden eigentlich ganz gut angelangt. Und auch die Elektra Trainer, heißt ja auch so, ist wieder für die Pilotenausbildung gedacht. Und neben der, ich sage mal, Einschränkung, was die Endurance betrifft, bei der Trainer sehe ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sehr, sind wir vor allem bei den Vorteilen, die auch die Elektromobilität am Boden hat, nämlich Betriebskosten, Wartung und Lärm. Und das sind eigentlich so die entscheidenden Faktoren, die ich da im Vordergrund sehe.
Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe ja auf dem Motorsegler gelernt, das Fliegen auf einer Diamond Super Dimona nennt man das Flugzeug. Und nach spätestens 2 Stunden hat mir der Hintern so weh getan, dass ich nur noch eins wollte, nämlich raus aus dem blöden Flugzeug. Die Sitze dort waren nicht wahnsinnig bequem, zumindest für meinen dicken Hintern. Apropos Diamond, das war ja auch die Firma, die damals das Flugzeug an Friedrich Merz geliefert hat. Allerdings nicht so ein kleines Flugzeug, wie ich das hatte, sondern dann doch ein zweimotoriges, die Diamond DA-62. Er hat ja dann hinterher gesagt, ja, aber das war ja total umweltfreundlich, was ich da gemacht habe. Da sind wir doch ein bisschen anderer Meinung, oder?
Ja, sagen wir so, es ist, was diese Privatflugzeuge betrifft, und das ist ja, also diese Diamond DA-62 ist so ein wirklich sehr schnittiges, zweimotoriges Kleinflugzeug.
Wunderschönes Flugzeug.
Also wunderschöner Flieger noch dazu, klar, jeder der Pilot guckt da eigentlich sehr neidisch dann in die Richtung, da muss man ehrlich zugeben. Aber die Diskussion mit der Effizienz, ich habe es jetzt nur mal ganz kurz nachgeschlagen nach dem Datenblatt auf der Webseite und dann so ein bisschen interpoliert, da ist sie angegeben mit 44,7 Litern pro Stunde bei 65% Leistung. Wenn man das jetzt mal so schätzt, sind das ungefähr 290, so ungefähr 300 km/h. Das heißt 44,7 Liter auf 300 Kilometer. Wenn man das so auf diese Autos runterrechnet pro 100 Kilometer, dann müsste man das durch 3 teilen. Und da sind wir so ungefähr bei 15,4 Litern auf 100 Kilometer Verbrauch. Allerdings fliegt der Flieger dann auch etwa 290 km/h geschätzt. Also 15,4 Liter auf 100. Naja, für ein Flugzeug in der Kategorie mit all den Vorteilen
sehr, sehr effizient.
Ist das sicher sehr effizient.
Ich glaube, die fliegt auch mit Diesel, gell? Ja,
das sind die ursprünglichen Mercedes-Motoren. Die hat Austria Engine dann umgebaut als Flugmotoren und die sind tatsächlich relativ modern und effizient an der Stelle. Ja, die fliegen mit ganz normalem Diesel, wobei das bei der Fliegerei dann dieses Jet A1 heißt, ne? Kerosin.
Kommen wir nochmal zurück zu den Elektroflugzeugen. Ich meine, es ist ja schön, wenn es welche zu kaufen gibt, aber ich war ja selber in einem Flugverein, da wird sehr lange immer darüber diskutiert, welches Flugzeug schaffen wir denn an, denn eine Flugzeuganschaffung ist halt wahnsinnig teuer. Also so ein Flugzeug kostet richtig Geld. Also es ist deutlich teurer, als wenn man sich ein Auto kauft. Wie verbreitet sind die Elektroflugzeuge mittlerweile bei den Vereinen?
Also 3 Jahre nach Marktstart, Pipistrel-Velis ist Elektro. Ich habe keine offiziellen Zahlen bisher von Pipistrel bekommen. Wir schätzen mal einige 100, 200, 300 so in der Größenordnung werden weltweit verkauft sein. Davon sind noch immer 12 in der Schweiz, etwa 40 in Frankreich, so eine Handvoll 5, 6, 7, 8 rum in Deutschland. Ähnliche Zahl 6, 7, 8, 9, 10 rum in Holland und dann endet mein Wissen über die Verbreitung von Fliegern. Es gibt noch so 2, 3 in Australien, ein paar in Amerika, aber das, wo die sonst noch so verkauft, verteilt wurden, das weiß ich dann nicht mehr. Ich schätze im Moment, und das ist so educated guess, so in der 200, 300 Stück Kategorie seit Marktstart 2020. Daran sieht man, wie wenig von diesen Flugzeugen in Anzahlen verkauft werden. Die Flugzeuge muss man auch immer schauen, also erstmal ist der Markt super, super klein. Ja, wenn ein Hersteller irgendwie 60, 70 Stück davon im Jahr verkauft hat, dann hat er also wirklich schon gewaltige Erfolge gefeiert. Die Gesamtstückzahlen von solchen Flugzeugen liegen immer in den einigen 100. Oder wenn man dann so wirklich an die Cessna 152172 guckt und diese weit verbreiteten Piper-Flugzeuge, dann haben wir so seit den 50ern irgendwie einige Tausend, 3.000, 4.000 oder 5.000 oder so davon. Also da muss man mal schauen, die Stückzahlen sind natürlich eine völlig andere Dimension als bei Autos. Und so gesehen sind einige 100 von der Pipistrel-Velis Elektro schon ein großer Erfolg. Dazu muss man auch sehen, dass Flugzeuge sehr viel älter werden als Autos. Ne? Ich glaube, das durchschnittliche deutsche Auto wird wie viel alt? 13, 15, 17 oder so?
Sowas, ja. 15 Jahre, glaube ich.
Ja. Mhm. Ich würde mal sagen, dass Flugzeuge also locker 40, 50, 60, 70 Jahre alt werden. Und damit hat man natürlich eine sehr, sehr große, ich sag mal, Verzögerung in der Erneuerung der Flugzeugparks auf den verschiedenen Vereinen. Wohl aber, muss man mal schauen, wo die Vorteile von so einem Ding liegen. Sie sind nicht so wahnsinnig viel teurer und vor allem sehr viel günstiger in der Wartung. Es gibt weniger zu warten, wie die Elektroautofahrer das ja auch kennen. Und es gibt auch weniger in den Treibstoffkosten. Das ist auch das Gleiche bei den Autos. Wenn jetzt auch noch das Hallendach voller PV ist, und da habe ich auch eine Initiative am Laufen, PV auf Flugplätze zu bringen, dann kommt der Strom ja sehr, sehr günstig in das Flugzeug und dann wären also die Betriebskosten, die reinen Energiebetriebskosten natürlich auch sehr günstig. Wenn man sich die Velis anschaut, muss man auch immer ehrlich sein, die Akkus werden bei diesen Flugzeugen extrem gequält im Verhältnis zu dem, was man aus Autos gewohnt sind. Die halten dann nicht so lange. Also wenn die Velis-Akkus 5, 6, 7, 8, 900 Zyklen alt werden, dann sind die, glaube ich, schon ganz gut in der Lebensdauer. Und da muss man halt auch mal gucken, was dann der neue Akku kostet. Also eigentlich müsste man zu den Betriebskosten, zu den Zyklenkosten eigentlich auch die Abschreibung für den Akku mit reinrechnen, was ja beim Auto nicht ganz so krass ist, ne? Die Autoakkus halten ja erstaunlich lange. Und ich glaube, die Flugzeugakkus werden, also wenn sie 700, 800 Zyklen alt werden, sind die schon ganz gut gealtert.
Die werden ja vor allem für die Schulung eingesetzt, diese Flugzeuge, weil dafür eignen sie sich eben am besten. Da fliegt man nämlich normalerweise nicht weg. Also man muss dazu sagen, wenn man das Fliegen lernt, ist das Erste, was man lernt, starten und landen. Das ist auch gleichzeitig so ziemlich das Schwierigste neben der Navigation. Starten und landen heißt, ich starte vom Flugplatz, ich fliege einmal eine Kurve drumherum und lande wieder, starte durch und dann wiederholt sich das. Und nach einer Dreiviertelstunde ist man tatsächlich als Flugschüler komplett durch, weil das wahnsinnig anstrengend ist, das vor allem das Landen. Aber beim Flugzeug, so habe ich das ja in Erinnerung, gab es ja zwei Aspekte. Das ist einmal natürlich das rein fliegerische, also die Steuerung der Flugflächen sozusagen. Also wie steuere ich das Flugzeug? Und die andere Geschichte ist aber auch, wie gehe ich mit dem Motor um? Ja, also die Steuerung des Motors und des Propellers, wenn es einen Verstellpropeller hat. Da fehlt ja ein bisschen was, wenn ich so eine Pipistrelle fliege, weil da muss ich mit dem Motor muss ich nicht viel machen. Ich gebe halt einfach Gas. Ne?
Naja, du sprichst so ein bisschen die Arbeitsbelastung gerade zu den ersten, sagen wir mal, 10, 12 Flugstunden an. Ein normaler Pilot oder ein Fußgänger, der Pilot wird, ist in den ersten Stunden eh maximal überfordert. Das ist alles anders. Ne? Die Geräusche sind anders, die Perspektive ist anders, der Körper bewegt sich plötzlich ganz anders. Man muss dann noch irgendwie feinmotorisch dabei sein, dann will der Fluglehrer noch was von einem, dann muss man den Flug das Flugzeug noch im Griff halten und noch ein bisschen Luft Raum, Beobachtung ringsrum machen, vielleicht zwischendurch noch funken, wobei das in den ersten Stunden sowieso der Fluglehrer übernimmt. Aber man ist also von der Arbeitsbelastung her schon eher komplett am Anschlag. Und je einfacher dann das Triebwerk zu bedienen wird, desto hilfreicher eigentlich. Und dafür ist dieses Flugzeug eigentlich sehr hilfreich, dass das Triebwerk mit einem Hebel ganz, ganz simpel zu bedienen ist, dass auch die Vorflugkontrolle, also bevor man dann sozusagen abheben kann, gibt es eine ganze Reihe von Checks zu machen. Die sind bei dem Elektroflieger auch extrem simpel und zeitsparend. Also für die Anfängerfliegerei ist das extrem hilfreich. Die Lizenz kann man sowieso nicht vollständig auf, oder die Ausbildung zur Lizenz kann man eh nicht vollständig auf dem Flugzeug machen, weil zum Beispiel so ein 270 nautische Meilen Navigationsflug eine Voraussetzung ist und diese Reichweite kann man mit dem Elektroflugzeug eh nicht abbilden, also muss man dann irgendwann mal auf einen Verbrenner umsteigen und Pipistrel hat da ja so ein integriertes Ausbildungsmodell mit dem Velis Elektro und dann der Virus Verbrennervariante, die ein äußerst ähnliches Flugzeug ist, also praktisch von außen identisch aussieht, innen praktisch auch identisch aufgebaut ist, nur am Schluss dann halt einen Verbrennertriebwerk drin hat und dann lernt man sozusagen nur noch das Handling von diesem Verbrennertriebwerk und das ist dann halt an dem richtigen Zeitpunkt deiner Ausbildung dann nur noch ein Puzzlesteinchen mehr und das kann man dann ganz gut, ich sag mal, verdauen. Dann kommt dann später nochmal irgendwann ein Flugzeug mit Verstellpropeller dazu. Die Elektra-Trainer beispielsweise hat einen Verstellpropeller, da kann man dann halt auch diese Komponente in der Ausbildung mit unterbringen.
Das ist nämlich richtig gesagt. Die Arbeitsbelastung ist tatsächlich extrem hoch. Das Flugzeug, was ich vorhin erzählt habe, die Super Dimona hat ja auch Verstellpropeller, hat sehr, sehr große Flügel. Das heißt, sie will einfach nicht auf den Boden runter. Deswegen hat sie heftige Störklappen in den Tragflächen drin. Ist nicht ganz einfach. Insofern ist es natürlich schon wichtig, dass man dann eben relativ leicht umsteigen kann von Elektro auf Verbrenner. Wie siehst du denn die Zukunft der batterieelektrischen Flugzeuge? Glaubst du, dass wir da in den nächsten Jahren größere Sprünge machen, gerade was die Reichweite betrifft, dass man eben auch mal auf Strecke kann mit einem Elektroflugzeug? Oder glaubst du, das wird sich immer konzentrieren im Kleinflugzeugbereich auf Platzrunden?
Ja, da gibt es ja schon, also der erste Schritt ist ja 3 Jahre nach Velis von 30, 45 Minuten jetzt auf 2,5 Stunden. Das ist ja schon ein Riesenschritt.
Das ist schon ordentlich,
Das ist ein bisschen geschuldet oder ein bisschen aufgrund der positiven Entwicklung in Batteriekapazität und Batterieleistungsgewichten und auch noch ein super effizientes Motorsegler-ähnliches Flugzeug. Da sind wir schon bei den 2,5 Stunden. So für den Kleinfliegereibereich würde ich sagen, ist das schon ein sehr guter Schritt. Wenn du jetzt an die kommerzielle Fliegerei denkst, dann gibt es zum Beispiel von Diamond einen ersten Viersitzer. Das wäre dann der nächste Schritt. Das, was wir eben besprochen hatten, waren alles Zweisitzer. Der erste Viersitzer, Diamond German DR 40 oder EDR 40 soll 24 schon kommen. Das ist also in einem Jahr von jetzt. Und damit auch schon die professionelle Pilotenausbildung, also die Airliner-Pilotenausbildung wirklich neu strukturieren. Das wäre natürlich schön zu sehen, wenn die Airliner-Piloten schon so früh in ihrer Ausbildung mit Nachhaltigkeit und Elektroflugzeugen in Berührung kommen. Da gibt es sogar eine Pressemitteilung von Diamond drüber, dass in Grenchen in der Schweiz die Lufthansa Aviation Training der erste Kunde sein wird und damit tatsächlich ab 24 die Airliner-Piloten auf dem Flieger dann ausgebildet werden sollen. Also da bewegt sich schon sehr viel. Wir haben im Herbst 2021 den ersten neunsitzigen Elektroflieger erste Platzrunden fliegen sehen. Das ist die Aviation Alice. Das ist schon so das, was man als Intercity-Commuter nennen könnte. Das, was so von Düsseldorf nach Amsterdam fliegt oder von Düsseldorf nach Frankfurt oder so diese kleinen City-Hopper. Das wäre damit dann schon voll elektrisch abbildbar. Die wollen in den nächsten Jahren, ganz so festgelegt haben sie sich da nicht, ich schätze da so 25, 26, 27 Größenordnung, tatsächlich kommerziell fliegen. Und die ganz großen Flugzeuge, das wird von den jetzt abzusehenden Batterietechniken, batterieelektrisch nicht machbar sein. Also das, was man so als Urlaubsflieger vor seinem geistigen Auge hat, ne? So ein A320, A321, irgendwas in der Größenordnung. Das wird batterieelektrisch in der nächsten absehbaren Zeit nichts werden, was mit sinnvoller Reichweite dann verbunden ist. Da würdest du praktisch den gesamten Innenraum voller Akkus stopfen und dann könntest du halt Akkus durch die Gegend fliegen, aber dann keine Leute mehr. Da muss in der Akkutechnik noch einiges passieren. Da gibt es ja auch einige sehr spannende Entwicklungen. Ich denke, da sind die Solid-State-Batteries, die eine massive Verbesserung der Energiedichte versprechen. Es gibt auch erste Ankündigungen davon. Ich habe da letztens was drüber getwittert. Ich rede immer von den magischen 500 Wattstunden pro Kilogramm. Im Moment liegen wir so bei 230, 250 Wattstunden pro Kilogramm. Und wenn wir diese Energiedichte verdoppeln, dann haben wir Leistungsäquivalente für die Kleinfliegerei. Also alles, was so 42-sitzig ist, wäre dann komplett abbildbar elektrisch. Dann wären wir an dem Punkt, wo eigentlich die Autos heute sind. Das ist praktisch normale Limousinen, normale Fahrzeuge, 4-5-sitzige Fahrzeuge mit den gängigen Reichweiten sozusagen komplett abgedeckt hat, batterieelektrisch. Da sind wir in einigen Jahren, ich würde sagen so 2 bis 5 Jahren, in der Kleinfliegerei. Was diese Aviation Alice Cityhopper-Thematik betrifft, ja, auch 3, 4, 5, 6, 7 Jahre von jetzt, vielleicht so Ende der 20er. Und was die Airliner betrifft, das ist im Moment tatsächlich nicht absehbar, batterieelektrisch. Die werden, und da werden wir wieder mal anfangen, nachhaltige Treibstoffe, die werden auf diese Sustainable Aviation Fuels zurückgreifen müssen, weil die Energiedichte im Moment anders absehbar nicht realisierbar ist. Und wenn man sich mal so die Energiebetrachtung der E-Aviation anschaut, es gibt da ein paar Zahlen zu, die ich jetzt selber nicht gerechnet habe, aber den ich jetzt einfach mal so glaube, der Statistik nach braucht die Aviation etwa 8% der gesamten Erdölproduktion. Das sind 360 Billionen Liter im Jahr. Und wenn man sich das mal so umrechnen würde, dann sind das also einige tausend Terawattstunden, genau genommen 3400 Terawattstunden, die die Aviation pro Jahr in Energie äquivalent brauchen würde. Und wenn man das regenerativ machen wollte mit den in 2020 verfügbaren Zahlen, habe ich gefunden, PV, Wind und Biomasse, dann könnte man etwa mit 44 mal mehr PV oder etwa 4,5 mal mehr Windkraft elektrisch fliegen. Und zwar dann nur noch elektrisch fliegen. Also das ist, das ist so eine Dimension, wo klar wird, dass wir, wenn wir die gesamte Luftfahrt nachhaltig gestalten wollen, müssen wir massiv regenerative Energien nachbauen oder nachrüsten, aufrüsten, um den Energiebedarf für die Luftfahrt zur Verfügung zu stellen.
Und dann haben wir ja noch die ganzen anderen Industrien, die auch mit regenerativen Energien versorgt werden sollen. Also da haben wir noch ganz, ganz viel vor uns. Ich will noch mal einen Schritt zurück machen zu den Vereinen, die vielleicht sich ein Elektroflugzeug anschaffen möchten. Ich sehe eine Schwierigkeit. Also du hast ja gesagt, 2,5 Stunden. Und ich erinnere mich, man hat das Flugzeug reserviert, ne, wenn man fliegen wollte vom Verein, hat gesagt, okay, ich möchte am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr möchte ich das Flugzeug haben. Das kennst du.
Ne? Ich glaube, es zielt auf die Ladezeit ab. Ne? Ja. Genau.
Genau. Und, und dann sage ich, okay, ich reserviere das Flugzeug von 10 bis 12. Ja, genau. So, dann fliege ich. Nach 2 Stunden ist der Flieger leer. Ich muss ihn erstmal anstecken. Das heißt, derjenige, der nach mir fliegen möchte, kann nicht um 12 ja, nachdem ich ja die Reservierung aufgehoben habe, sagen, okay, jetzt bin ich dran, ja, jetzt fliege ich.
Ja. Ladezeit, das ist ja Ladezeit schon auch ist ein Problem. Thema. Das kann man einfach mal so sagen.
Wie schnell laden denn diese Flugzeuge? Genau,
also Ladezeit ist ein Thema. Bei der Pipistrel Velis Elektro ist es so, dass man, also wenn ich Rundflüge anbiete, dann biete ich so maximal 5 Slots am Tag an. Und dann bin ich schon voll ausgelastet, weil ich rede immer so von diesen 2-Stunden-Turnaround-Zyklen von 30, 45 Minuten fliegen, mit Hin- und Herrollen, ein- und aussteigen, ein bisschen was erzählen, anschneiden, tralala, bis dann halt auch der Passagier sich wohlfühlt. Geht ja auch ein paar Minuten Zeit bei raus, und wenn er dann gelandet ist und völlig begeistert von den Erlebnissen und dem Ausblick und allem, dann braucht er noch ein paar Minuten, bis er aus dem Flieger ausgestiegen ist, und vielleicht fühlt sich der ein oder andere, je nach Wetter, dann vielleicht manchmal auch nicht immer super stabil auf den Füßen, das dauert dann ein paar Minuten. Gibt's ja auch vereinzelt mal, dass Leute dann etwas wackelig auf den Beinen sind, ist auch mal lustig zu sehen, wie schnell sich dann die Leute dann auch wieder erholen und wie sehr dann plötzlich die positiven Erlebnisse dann doch im Vordergrund bleiben. Fliegen 30, 40 Minuten, laden etwa eine Stunde bei der Pipistrel Velis Elektro. Und das haben wir in unserem Air Manager ganz einfach geregelt. Wenn du um 12 fliegen willst, musst du den Flieger ab 11 reservieren, damit du im Worst-Case-Szenario auch ein leeres Flugzeug übernehmen kannst. Dann noch die Stunde Zeit, das zum Aufladen, und deine Flugplanung immer noch klappt. Da gibt es aber ein ungeschriebenes Gesetz bei uns, dass wir den Flieger eigentlich immer so weit reservieren, dass wir ihn vollgeladen sozusagen abgeben können. Die Auslastung bei uns auf dem Platz von dem Flieger ist gar nicht so super krass, also da kommt man eigentlich im Moment noch sehr gut aneinander vorbei, aber was die Elektra-Trainer betrifft, die braucht so etwa 2,5-3 Stunden zum Laden, da wäre es dann tatsächlich schon so ein Thema, wenn morgens jemand den Flieger dann leer fliegt, dann steht er 2,5-3 Stunden am Boden, bis er wieder geladen ist. Ja, das ist im Moment so. Im Flugschulbetrieb sieht es ein bisschen anders aus. Da macht man ja meistens diese 45 Minuten Sessions mit dem Flugschüler. Und wenn du bei der Elektra-Trainer morgens vollgeladen anfängst, 45 Minuten fliegst, dann etwa 30, 40, 50 Minuten Debriefing hast, dann kannst du wieder ein bisschen aufladen und dann sozusagen so im Sägezahnprofil über den Tag den Akku leer fliegen. Und am Ende des Tages, nach dem, was weiß ich, 5., 6., 7., 8., Zyklus ist dann der Akku wirklich leer, dass man die Zeit immer wieder zum Zwischenaufladen verwendet. Ja, das sind so die zwei Methoden, die man mit den Fliegern heute hat. Aber ja, das Ladezeit während des Tages ist ein Thema. Also ich habe immer schon so mit einem Lächeln gesagt, naja, eigentlich brauchst du 2 Flieger, einen zum Fliegen, einen zum Laden, ne? Aber dafür sind sie leider zu teuer.
Ja, wäre denn eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen da Batterien, die man tauschen kann, dass während das Flugzeug fliegt, der andere Batteriepack lädt? Genau,
also die Wechselakkus sind auch immer ein Thema. Ja, klingt im ersten Schritt super, ist aber genauso wenig super, wie es bei den Autos sich auch wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Erstens müsstest du dann Batterien vorhalten, die auch relativ teuer sind. Dann müsstest du ein relativ schnelles Wechselsystem dir einfallen. Und wenn du mal schaust, wie so Kleinflugplätze organisiert sind und die Akkus, also bei der Velis wiegen sie pro Pack 60 Kilo, die kannst du also auch nicht wegschleppen. Da brauchst du irgendeinen Scherenwagen oder irgendeine Konstruktion, da müsstest du also eine Klappe aufmachen, dann müsstest du den Akku da rauszerren, auf irgendein Transportwägeli bringen und dann zum Laden bringen und dann den anderen da rein. Und es dauert ja auch, ne? Und das alles wieder, ich sag mal, luftfahrtsicher miteinander zu verbinden. Ich denke da nicht nur an die elektrischen Verbindungen, sondern auch an die Kühlleitung. Die Velis ist ja wassergekühlt, also der Akku ist wassergekühlt, temperiert, müsste man dann ja auch so Schnellverschlusskonstruktionen sich einfallen lassen, die dann auch wieder Gewicht kosten würden. Also das sind, also die Entscheidung hat der Hersteller ja für uns eigentlich schon getroffen. Nein, Wechselakkus in der Form nicht. Es geht eher darum, dass man Akkus verwendet, die schnelleres Laden tolerieren und man also wie bei den Autos einfach mehr Dampf da reinbringt und dann eben die Ladezeit reduziert. Also heute hat man ja Autos, die mit 350 kW laden können, das sind von 10-80% irgendwie in 20 oder 15 Minuten, da ist die Ladezeit auch kein Thema mehr. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, bei den Flugzeugen beispielsweise mit 3, 4, 5 C laden, dann ist die Ladezeit ja auch 20 Minuten und dann ist das praktisch das Ein- und Aussteigen. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, nein, Wechselakkus im Moment noch nicht. Gewicht und Safety-Issues sind das Thema und auch Kosten, weil so ein Akku kostet ja auch 30.000, den muss man ja vorhalten. Ja, es geht mehr in Richtung schneller laden.
Das erste Mal, als ich in einem Kleinflugzeug mitgeflogen bin, das war damals vom Flughafen Stuttgart nach Mainz-Finthen, da bin ich mitgeflogen in einer Muni. Und die Muni ist ja so ein bisschen der Porsche der Lüfte.
Gab es sogar mit Porsche-Motor. Ganz wenige Munis gab es mit Porsche-Motor.
Ah, okay, wusste ich nicht. Jedenfalls, wenn man da den Motor einschaltet, Also ich bin da richtig erschrocken, weil der ist unfassbar laut. Und das ist so ein Problem in Flugzeugen oftmals, dass Flugzeuge im Inneren sehr, sehr laut sind. Deswegen sieht man auch immer Piloten mit Kopfhörern, die einfach vor dieser Lautstärke schützen und die dabei einfach helfen, dass man sich überhaupt miteinander unterhalten kann. Wie ist es bei Elektroflugzeugen? Ja. Sind die leise? Also weil im Auto sind die ja deutlich genau, leiser.
Also diese Headsets, die du ansprichst, das sind diese Noise-Canceling-Headsets. Bose hat da eine ziemlich gute Referenz entwickelt. Und beim Elektroflieger vergesse ich regelmäßig das Noise-Canceling anzuschalten, weil ich es einfach nicht brauche, weil ich es einfach nicht vermisse. Und das ist schon das erste Zeichen schon. Ja, die sind sehr viel leiser. Von außen vor allem. Also ein Elektroflugzeug ist von außen massiv leiser. Wir haben, wie fast jeder Flugplatz, gibt es irgendeine Terrasse mit Restaurant und Café. Und wenn dann halt deine Muni oder deine Robin oder die DR-20 oder die Mona sozusagen dann startet, dann ist mal für diesen Startvorgang die Gespräche auf der Terrasse verstummt. Ja, dann ist erstmal Krach und dann gucken alle und dann ist der Flieger irgendwann weggeflogen und dann hört der Krach auch so ein bisschen auf, dominant zu sein. Bleibt es noch so auf Rasenmäher-Kategorie, immer noch nervig, aber eben nicht mehr ganz so penetrant und dann gehen die Gespräche weiter. Wenn der Elektroflieger startet, dann hört man ein Rauschen. Natürlich ist das noch hörbar. Man bewegt ja doch ziemlich viel Wind mit sehr viel Geschwindigkeit nach hinten und die Blattspitzen gerade zu Beginn des Rollvorganges stallen dann ja sozusagen noch ein bisschen, dann flappert das so ein ganz bisschen. Also man hört den Elektroflieger auch, aber in einem viel, viel, viel angenehmeren Spektrum zum einen und auch massiv leiser. Also beim Start ist es so, dass man vielleicht nochmal ab und zu aufschaut, ah ja, da ist gerade einer gestartet, aber das verhindert dich nicht daran weiterzusprechen und beim Landen hörst du es praktisch gar nicht. Beim Landen ist dieses Flugzeug ein Segelflugzeug gleichgestellt. Von innen ist es leiser, aber nicht so, dass es jetzt komplett leise wäre. Das liegt daran, dass man eben die Luftmenge durch den Propeller am Cockpit vorbei nach hinten schaufelt. Und wir fliegen ja auch mit den Kleinflugzeugen verhältnismäßig schnell. 180, 190 km/h, es fängt bei 140, 50 Reisegeschwindigkeit an und geht dann schnell mal auf 180 km/h. Und bei 180 km/h sind ja auch Elektroautos nicht so super leise innen. Also das ist im Vergleich vergleichbare Lautstärke. Was du mit der Muni und was wir auch bei den alten Flugzeugen haben, die ganz alten, Robin DR-400, diese mit den Knickflügeln, die man immer mal wieder auf den Flugplätzen noch sieht, als Schleppflugzeuge oder Rundflugflugzeuge, die sind ja stoffbespannt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ein Metallrahmen mit einer Holztragfläche, die stoffbespannt sind. Und diese Stoffbespannung ist nichts anderes als ein Trommelfell. Ne? Und ein Trommelfell, wenn man da mit dem Schlägel drauf ballert, dann ne, ganze Musikinstrumente funktionieren so, dann ist das halt super laut und dann schwingt das ganze Ding. Dieser Trommelfell-Effekt ist bei diesen alten Flugzeugen, bei der Muni ist es Blech, das fängt dann auch an zu schwingen. Natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum sowas laut wird. Moderne Flugzeuge sind aus GFK, die schwingen schon sehr viel weniger. Die sind also daher tatsächlich schon leiser. Und ein modernes Flugzeug, zum Beispiel der Verbrenner-Pendant von der Velis, also dieser Virus-Flugzeug, Velis-Club heißt er jetzt. Virus haben sie dann 2020 festgestellt, ist kein so geschickter Produktname gewesen. Die heißt jetzt Velis-Club. Die hat diesen Rotax-Motor, Vierzylinder-Boxer, ich glaube, hat deutliche Anleihen an ehemals Käfer, ist aber jetzt wassergekühlt. Und dieses Triebwerk läuft schon relativ ruhig und in einem GFK-Flugzeug also sehr viel leiser. Der ist lauter als ein Elektroflieger, aber längst nicht mehr so laut wie diese Robins oder die Muni, die du angesprochen hast.
Ich bin ja mal gespannt. Bei einem Flugplatz gibt es ja, wir haben es schon mehrmals angesprochen, eine Platzrunde. Und diese Platzrunde wird so gestaltet, dass die Lärmbelästigung für die Leute, die um den Flugplatz herum wohnen, möglichst gering ist. Das heißt, sie führt dann um Ortschaften drumherum. Ja. Einfach um die zu schützen, ist auch richtig so. Ich bin mal gespannt, ob die Platzrunden dann für Elektroflugzeuge dann irgendwann mal geändert werden, weil man sagt, na gut, die sind ja eh nicht so laut, die können auch über die Ortschaft fliegen. Bin ich mal
also gespannt. Also Platzrunden ändern ist natürlich auch so ein luftrechtliches Thema. Das ist ein ewiger Verhandlungsprozess mit den Aufsichtsbehörden, wo lang geflogen wird, auf welcher Höhe und wie oft. Das Entscheidende an der Stelle ist allerdings zum Beispiel Uhrzeiten. Also wir haben hier bei uns auf dem Flugplatz, ein Segelflugplatz ursprünglich, gar keinen Motorflug. Und die Elektroflieger sind die einzigen, die dort toleriert werden. Und das ist schon das erste wichtige Signal, dass Elektrofliegen praktisch so lärmfrei ist, dass die Umgebung nicht genervt wird. Und gerade bei den Platzrunden bleibt ja der Lärm immer am Platz. Und da sind die Elektroflieger natürlich extrem von Vorteil. Also jeder, der in der Nähe von einem solchen Flugplatz wohnt, möchte garantiert Elektroflugzeuge, da bin ich mir sicher. Die Platzrunden werden wir wahrscheinlich nicht sofort ändern, aber die Betriebszeiten zum Beispiel, also Feiertage und Mittagspause, und da gibt es ja einige Einschränkungen, Einschränkungen, die praktisch alle Flugplätze irgendwo zu ertragen haben. Sonntags nicht vor 9 oder nur Flüge länger als eine Stunde und dann keine Flugschulung am Samstag zwischen 12 und 15 oder so, weißt du? Da gibt es ja die verschiedensten Regeln.
Ja.
Hier absolut. Zum Beispiel in St. Gallen-Altenrhein gibt es eine richtige Mittagspause, die nur lärminduziert ist. Und da wäre es natürlich mega cool, wenn in den Flugplatzhandbüchern drin steht, ja, alle Verbrenner nicht, aber Elektroflieger ja. Und das wäre natürlich mega cool. Also da sind wir aber noch nicht.
Und würde auch die
Flugzeuge, Elektroflugzeuge sind
ganze Sache
im Luftrecht noch nicht so etabliert. Hm. Wenn du deine Pilotenausbildung machst auf dem Elektroflugzeug, kriegst du immer noch einen SEP-Lizenz, also Single Engine Piston. Engine. Und da ist weder eine Engine, also ja. Da ist weder Single Engine, also gut, naja, Single Engine ist noch, aber da ist kein Piston drin, aber du kriegst trotzdem diesen SEP-Eintrag ja. In deine Lizenz, weil es einfach nichts anderes gibt. Und das ist gut, im Moment ist ja auch noch gut so. Stell dir mal vor, du würdest deine Lizenz auf dem Elektroflieger machen, hättest nur Elektroflug-Lizenz, ja, dann hättest du weltweit irgendwie 300 Flugzeuge zur Verfügung. Also das bringt es dann ja auch nicht.
Okay, also es gibt noch einiges zu tun in der Elektrofliegerei. Ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Und wir werden dann einfach mal zu einem späteren Zeitpunkt noch mal darüber sprechen. Einstweilen danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Ich weiß, wir könnten noch über tausend andere Sachen sprechen.
Muss ich noch loswerden.
Eine Kleinigkeit.
Der Trend geht tatsächlich zum Elektroantrieb und das sieht man auch auf der Aeromesse. Letztes Jahr war eine ganze Halle Sustainable Aviation und Elektroflug. Das ist schon ein gravierender Anteil an der Gesamtausstellungsfläche. Wenn man auch vor allem schaut, wie alt Flugzeuge so werden und wie langsam Entwicklungen in der Fliegerei normalerweise funktionieren, ist das schon absolut beeindruckend zu sehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir bis Ende der 20er Jahre die Kleinfliegerei mehr oder weniger elektrisch komplett mit dem Leistungsspektrum abdecken können und dass eben auch diese Regional-Air-Mobility, und da haben wir noch gar nicht über diese Flugtaxis und Drohnen gesprochen, tatsächlich dann am Himmel zu sehen sind. Und vielleicht einen letzten Satz zu diesen Flugdrohnen-Thematik 2024. Volocopter bei dir in der Ecke, ne? Und die wollen 2024, das ist nächstes Jahr von hier aus gerechnet, zu den Olympischen Spielen in Paris erste kommerzielle Flüge anbieten. Also auch diese Drohnen-Thematik soll man nicht unterschätzen. Da bewegt sich einiges und es wird spannend und die sind voll elektrisch. Also da sind wir wenigstens mal von der Nachhaltigkeit ganz gut unterwegs und lärmtechnisch werden die auch nicht so wahnsinnig laut sein, also mindestens mal leiser als Helikopter, wobei da natürlich auch ganz klar im Flugplatzbereich Lärm der Akzeptanzfaktor sein wird. Und wer sich das alles mit eigenen Augen angucken will, darf nächste Woche gerne auf die Aeromesse kommen. Könnt ihr mich auch persönlich treffen. Und da gibt es zum Beispiel einen ganzen Tag Konferenzen über Sustainable Aviation, Wasserstoff in der Fliegerei, batterieelektrische Flugzeuge, Entwicklung, Herausforderungen und all die ganzen Themen.
Morell Westermann, ich danke dir und ich werde vielleicht vorbeikommen.
Würde ich mich freuen.
Tschüss.
Danke dir. Schön durften wir über das, also mein Lieblingsthema mal wieder sprechen und ich hoffe, das hat dem einen oder anderen einen kleinen Blick über den Tellerrand ermöglicht.
Danke dir. Ciao. So, soweit das Interview mit Morell Westermann. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich habe das im Vorfeld aufgezeichnet. Du hattest leider keine Zeit da in dem Zeitpunkt. Das war auch alles sehr kurzfristig, weil wir das einfach machen wollten, bevor dieser Aero stattfindet, damit jemand, der sich dafür interessiert, da auch hingehen kann. Eins würde ich dann doch, also was mich nicht loslässt, ist Batterie, ne? Dieses Aufladen. Wenn das da 2 Stunden dauert, bis das Ding wieder aufgeladen ist, ist ziemlich doof für einen Verein, gerade sonntags, wenn das sehr viel geflogen werden möchte. Man müsste doch eigentlich doch eine Möglichkeit finden, wo man die Batterien einfach austauschen kann. Ich habe ja mit Morell drüber gesprochen, bei den aktuellen Modellen geht das leider nicht. Könntest du dir das vorstellen, dass man da einfach Akkus so baut, dass man sie relativ leicht tauschen kann?
Ich denke, das hängt einfach auch vom Akkukonzept ab. Im Vorfeld hatte ich dir ja auch erzählt gehabt, dass ich vor einigen Jahren einen anderen Flugzeugbauer etwas näher im Blick hatte. Das war sogar ziemlich genau vor 5 Jahren sowas rum. Der letztendlich das Ganze damals mit Wechselakkus gemacht hatte. Und zwar hatte der 8 Chassis mit Akku-Packs in dem kompletten Flieger verbaut gehabt, auf vorne und hinten verteilt, um einfach auch eine schöne Gewichtsverteilung zu haben. Alle 8 Packs waren komplett tauschbar. Und damals hatten sie das Flugzeug wirklich auch schon für Flugschulen beworben, dass man das Ganze dann eben mit einem großen Container am Standort kauft und mit 16 Akkupacks und dann sozusagen 8 Packs geladen werden, die dann in der Halle stehen und 8 Stück im Flieger sind und sozusagen leer geflogen werden. Und sozusagen, wenn der Flieger in der Halle dann wieder ist oder wenn ein Pilotenwechsel stattfindet, dann eben diese 8 Akkus einmal durchgetauscht werden und der Flieger damit sozusagen wieder voll weiterfliegen kann. Das Konzept hatte mich damals schon ziemlich begeistert gehabt und ich wollte das eigentlich auch wahnsinnig gerne in meinem damaligen Verein nahelegen, dass das ja vielleicht etwas wäre, was gerade für Platzrunden, für den Beginn der Fliegerei super spannend und vor allem auch sehr nachhaltig wäre, weil wir haben immer natürlich das Problem gehabt, Anwohner in den Gemeinden drumherum beschweren sich natürlich gerade an Samstag, Sonntagen, wenn schönes Wetter ist, über Fluglärm und wenn dann, sag ich mal, eine Platzrunde nach der anderen geschrubbt wird und man wirklich im Viertelstundentakt die Flieger über seinem Haus vorbeifliegen hört, das macht natürlich keinen Spaß, wenn man dann auf der Terrasse sitzt und eigentlich gerne das Wetter genießen möchte und seine Ruhe haben möchte. Und da wäre natürlich so ein Flugzeug ideal für gewesen. Aber ich bin dort auch ehrlich gesagt nur gegen eine Wand von Petrolheads gelaufen, die so verbohrt waren in, das kann ja alles nichts taugen, das funktioniert alles nicht, das ist sowieso viel zu teuer und was weiß ich, was alles für blöde Argumente gekommen sind, dass natürlich das nie irgendwie zur Sprache kam. In der Kalkulation kam ich aber tatsächlich zu dem Schluss, dass die Einsparungen durch Spritkosten, wenn man sie ganz normal mit damaligen Strompreisen verglichen hätte, noch gar nicht mit einer Photovoltaik auf dem Dach, was sich natürlich auf so einem riesen Hallendach von einem Flugverband auch lohnen würde, hatte ich ein Break-Even von, ich meine, 3,5 Jahren ausgerechnet gehabt, ab dem dann sozusagen die Anschaffung des Elektroflugzeuges mit Unterhalt günstiger geworden wäre als damals der Verbrenner. Und ein Flugzeug in einem Verein hält deutlich länger als 3,5 Jahre. Und wird auch deutlich länger genutzt. Also insofern, es wäre interessant gewesen, es wäre auch toll gewesen, aber ich hatte keinerlei Fürsprecher in der Richtung. Und was auch mit ein Grund war, warum ich mich einfach aus diesem ganzen Ding zurückgezogen habe und mich eher anderweitig orientiert habe, nämlich Richtung Electrify BW.
Als ich damals ausgestiegen bin aus der Fliegerei, war es noch nicht möglich, elektrisch zu fliegen tatsächlich. Also da gab es einfach noch kein Angebot. Ich frage mich gerade, ob mein Verein da anders reagiert hätte. Ich glaube ja tatsächlich, weil der Flugverein, wo ich war, das war der Aeroclub Stuttgart, da waren sehr, sehr viele junge Menschen drin. Also viele Studenten, die Luft- und Raumfahrt in Stuttgart studieren und dann eben Segelfliegen machen oder auch Motorfliegen gemacht haben. Ich glaube, die wären da sogar offener gewesen dafür. Was sie jetzt machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass das Flugzeug, auf dem ich gelernt habe und mit dem ich dann auch immer geflogen bin, die Super Dimona von Diamond Aircraft, österreichische Firma übrigens, ganz fantastisches Flugzeug war und auch günstig zu fliegen war. Also jetzt, damit man auch mal versteht, was das kostet, so ein Flugzeug zu fliegen. Ich weiß nicht, wie bei dir die Flugkosten waren. Du hattest eine Echo-Klasse, die sind immer ein bisschen teurer, ein bisschen viel teurer oft. Ich habe damals 60 Euro pro Flugstunde bezahlt. Was hast du damals bezahlt? Weißt du das noch?
Anfänglich waren es 95 Euro, die ich nass für die Aquila damals berappelt hatte. Das war auch ein zweisitzige kleine süße Maus, sage ich mal, sehr, weil die wirklich schick, wendig und super, super toll zu fliegen war, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger war oder man doch etwas mehr Seitenwind hatte als gewünscht. Super tolles Flugzeug von den Flugeigenschaften her, auch vom Verbrauch her, sage ich mal, moderat mit 18 Litern auf die Stunde, was natürlich für jemanden, der sich jetzt da nicht auskennt, nach wahnsinnig viel klingt, für ein Flugzeug aber doch relativ wenig ist. Später gingen die Preise dann
Später gingen die Preise dann aber auch so
40. Auf, sag ich mal, 120, 130 Euro die Stunde hoch.
Nee, also so eine Cessna verbraucht dann schnell mal auch 30, 40 Liter pro Flugstunde, nur mal so zum Vergleich. Mein Flugzeug hat damals, wenn ich es geflogen habe, ich habe es versucht, immer sehr sparsam zu fliegen, um ehrlich zu sein, nicht aus Umweltschutzgründen, sondern einfach aus Kostengründen, habe ich 15, 16 Liter gebraucht für das Flugzeug. Na, und das ist ja nicht wahnsinnig viel, aber es ist natürlich was. Und dieser Sprit, den man da tankt, das ist oft, der ist meistens teurer als der Sprit, den man an der Tankstelle bekommt. Und insofern kann ich mir eben gut vorstellen, dass sich das schnell rechnet, wenn man ein Flugzeug umstellt von Benzin. Es gibt auch einzelne Flugzeuge, die Dieselkraftstoffe nehmen oder Jet 1, die, also heute ist echt, ich kann mir schon vorstellen, dass die Umstellung dann auf so ein Elektro,
sag mal! Outtakes, wir brauchen diesmal Outtakes.
Ja, wir brauchen Outtakes, nee, wir schneiden es einfach nicht raus. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach deutlich günstiger ist, wenn man statt Benzin oder Diesel Strom benutzt. Und wenn man dann eben noch vom Dach holen kann den Strom, dann erst recht, dass man da also wirklich die Kosten deutlich reduzieren kann. Und es ist ja oft so, dass junge Menschen anfangen möchten zu fliegen. Die wollen ja nicht erst anfangen, wenn sie in unserem Alter sind, wenn sie alte Säcke sind, so wie wir, sondern wenn sie 20, 25 sind. Und 20, 25-Jährige haben meistens nicht so wahnsinnig viel Geld. Und für die wäre das natürlich super, wenn es statt 90, 100 Euro, da denke ich, sind die Kosten mittlerweile mindestens die Hälfte kostet, 50 Euro. Ja, und das würde einfach die Sache für die besser zu handeln machen. Mensch, toller Satz. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Macht aber nichts, weil wenn ich mir eine Liste anschaue, sind wir durch mit den Dingen, die wir besprechen wollten. Das war dein erster Podcast, den du überhaupt gemacht hast. Ich finde, du hast dich gut geschlagen.
Dankeschön.
Besser als ich heute. aber so Tage gibt's. Ich bin ein bisschen übernächtig. Wir zeichnen auf am Samstagvormittag und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wir schauen mal, wie oft wir uns zusammensetzen können. Wir sind beide berufstätig, wir sind beide ausgelastet und ja, wir schauen mal,
ja,
oft,
genau,
wie es eben geht. Ne? Eben. So machen wir das. Christian, ich danke dir und ja, bis demnächst. Tschüss.
Ich danke dir auch und auch allen Hörern einen, ja, schönen Tag noch.
Oder Abend.
Oder Abend.
Oder Nacht. Tschüss.
Ciao.